Beatmungspneumonie oder Beatmungsinflammation, das war die Aufgabe, die mir gestellt wurde. Werden wir sehen am Ende, ob ich die Frage beantworten kann. Das Bild haben Sie eben schon mal gesehen, wahrscheinlich auch schon häufiger. Wenn wir eine Lunge beatmen mit Druck, dann passiert sowas, die geht kaputt. Beatmung mit Überdruck ist was ganz anderes als eine Spontanatmung. Das hat mit transpulmonalen Drücken, vor allen Dingen mit der Erniedrigung des Pleuradrucks zu tun während der Spontanatmung. Also Beatmung an sich ist was Unphysiologisches und schädigt die Lunge. Das ist eine Untersuchung nahezu 500 Patienten, die länger als 48 Stunden beatmet wurden. Und ein Großteil von denen zeigte zu Beginn der Beatmung überhaupt keine Lungenschädigung. Aber von denen haben fast ein Viertel eine akute Lungenschädigung entwickelt. Die Frage ist, was sind die Risikofaktoren dafür? Das haben wir eben schon viel gehört über Tidalvolumen und Beatmungsdruck. Wenn man jetzt diese Patienten, die eine Lungenschädigung entwickelt haben, einteilt in kleines, mittleres oder großes Tidalvolumen, dann sieht man, dass die Spitzendrücke in all diesen drei Gruppen vergleichbar waren, sich die Mortalität aber in Abhängigkeit des Tidalvolumens verändert hat. Das heißt also, ein hohes Tidalvolumen ist schädigend für die Lunge und macht Mortalität. Besser gesagt Letalität. So sieht das aus im Elektronenmikroskop. Man spricht von Barotrauma oder Volutrauma, weil es nicht ganz klar ist, ist es jetzt der Druck oder ist es die volumenabhängige Dehnung. Auf jeden Fall ist es aber so, dass eine Beatmung mit hohen Drücken und hohen Volumina auf Dauer so eine Basalmembran kaputt macht. Dann treten da Flüssigkeit, Entzündungszellen, Proteine über und es kommt zur Entzündungsreaktion einfach aufgrund der mechanischen Zerstörung. Das heißt also, eine inspiratorische Überdehnung führt zum Riss von Basalmembranen und den Kapillarendothelien. Es kommt zu einer erhöhten Permeabilität mit Ödem, zur Ausbildung von hyalinen Membranen und zur Surfactant-Dysfunktion. Das ist also das, was das ADS histomorphologisch ausmacht. Darüber hinaus gibt es weitere Phänomene, die primär mal unabhängig vom Druck und Volumen sind, sondern eher dynamischer Natur. Es kommt in diesen inhomogen geschädigten Lungen zur Derekrutierung in der Expiration und zur erneuten Rekrutierung mit ventraler Überblähung bei der nächsten Inspiration und dann wieder Derekrutierung in der nächsten folgenden Expiration. Also inspiratorische Überdehnung und tidale Rekrutierung von Lungengewebe, das führt man als Schädigungsmechanismen an. So sieht eine kollabierte Lunge im Elektronenmikroskop aus und in der Inflation, am Ende der Inspiration, öffnet sich dieses kollabierbare Lungengewebe wieder und dieses Auf und Zu, das sorgt für Stress und für Scherkräfte und sorgt für Schädigung. Das Ganze bezeichnet man als Atelektotrauma. Vor allen Dingen bei erniedrigtem endexpiratorischem Lungenvolumen kommt es zum endexpiratorischen Kollaps mit tidaler Rekrutierung, auch zyklischer Alveolarkollaps genannt. Folge sind scherkraftbedingte Apoptose, Inflammation und Infektion. Es passiert aber noch was weiteres, wenn man eine Lunge mechanischem Stress aussetzt, also mit Druck und Volumen beatmet. Hier sieht man, wenn man eine Lunge in Ruhe lässt, dann kommt es zu keiner Erhöhung von Entzündungsmediatoren, TNF-Alpha, Interleukine im Blut bzw. in Makrophagenkulturen. Wenn man die dann stimuliert mit LPS, dann erhöhen sich diese inflammatorischen Zytokine, die proinflammatorischen. Bei der Beatmung alleine ist es sehr unterschiedlich, hat nur einen geringen Effekt, aber wenn man einen infektiösen Stimulus und eine mechanische Alteration des Gewebes kombiniert, kommt es zu einem massiven Anstieg der proinflammatorischen Zytokine in Makrophagenkulturen. Das Ganze haben wir in Bonn mal untersucht. Das wirkt sich nicht nur lokal aus, sondern auch systemisch. Wenn man lungenprotektiv beatmet und dann auf eine schädigende Beatmung umstellt, kommt es innerhalb kürzester Zeit zu einem Anstieg von proinflammatorischen Zytokinen. Kehrt man zurück zur lungenprotektiven Beatmung, dann beruhigt sich das Ganze wieder. Das Ganze spielt auch eine Rolle bezüglich der Letalität. Hat man beim ADS festgestellt, dass die Patienten, die versterben, das sind die hier oben, erhöhte Zytokinspiegel aufweisen, systemisch, im Vergleich zu denen, die überleben. Da sind die Level viel niedriger und mit der Zeit fallen die. Also das, was wir in der Lunge mechanisch verursachen, wirkt sich über eine systemische Inflammation auch irgendwie auf das Überleben aus. Das hier ist eine Untersuchung, die eine einseitige Pneumonie in Ratten verursacht hat. Da hat man auf einer Seite eben Pseudomonaden installiert, und zwar auf der rechten Seite. Und man sieht, wenn man diese Lunge nicht beatmet, dann finden sich auf der linken Seite keine Bakterien. Beatmet man diese Lungen mit einem niedrigen Volumen und einem Piep, dann gibt es eine geringe Translokation von Bakterien aus der infizierten Lungenhälfte in die andere. Bei einer Beatmung mit niedrigem Volumen ohne Piep nimmt das zu. Und noch schlimmer ist es, wenn man ein hohes Didalvolumen mit ohne Piep kombiniert. Dreht man die Mäuse dann auf die Seite, die Ratten auf die Seite, sodass die kranke Lunge oben ist, dann kommt es unabhängig von der Beatmung zu einer Translokation auf die gesunde Seite. Also die Beatmungsstrategie hat auch Einfluss auf die Translokation von Bakterien, und zwar lokal in der Lunge und auch was Organe angeht. Da sieht man das gleiche Bild. Das hier sind positive Organkulturen von Pseudomonaden in diesen Tieren. Und die sind unterschiedlich je nach Beatmungsstrategie. Also, wir haben ein komplexes System, in dem wir polymorphkernige Makrophagen, Neutrophile aktivieren und Makrophagen, die schütten inflammatorische Zytokine aus. Das Ganze führt zur inflammatorischen Reaktion mit Gefäßpermeabilitätssteigerung, Ödem, Bakterientranslokation und natürlich den entsprechenden physiologischen pathophysiologischen Veränderungen auf den Gasaustausch. Das Ganze bezeichnet man als Biotrauma. Es funktioniert als eine sogenannte Remote-Schädigung, das heißt also, die Beatmung an sich führt zu einem SIRS mit einer bakteriellen Translokation und ist vor allen Dingen dann besonders ausgeprägt, wenn die Beatmung als Second-Hit eingesetzt oder gesehen wird. Das heißt also, ein vorerkrankter Organismus, der dann zusätzlich noch ein Beatmungstrauma erfährt, ist da besonders anfällig. In dem Zusammenhang, wenn wir über Tidalvolumina und Drucke reden, ist es dann komisch. Also hier kann man sicherlich ein Barotrauma diagnostizieren, aber nicht in der Lunge. Dieser Trompeter, der baut Drücke von 150 Millibar auf. Dieser Olympiasieger im Rudern, der macht Tidalvolumina von 30 Milliliter pro Kilogramm während dieser Phase. Beide sterben nicht an einem Lungenversagen. So ähnlich sieht das aus, wenn wir gesunde, lungengesunde Patienten im OP beatmen. Da haben wir untersucht, was tut sich da auf der Zytokinebene? Nix. Es gibt eine sehr hohe interindividuelle Differenz zwischen den Zytokinausschüttungen, aber ob ich jetzt lungenschädigend oder lungenprotektiv beatme, macht da keinen bis wenig Einfluss, wenn wir eine gesunde Lunge haben, die wir für eine kurze Zeit beatmen. Das heißt also, je kränker die Lunge und je kränker der Patient, umso mehr wirkt sich die Beatmung mechanisch, inflammatorisch auf den Patienten aus. Das haben Sie eben schon gesehen. Die Frage ist, wie protektiv ist denn lungenprotektiv? Beide Patienten, kleines Tidalvolumen. Dieser Patient mit großen Anteilen an Atelektasen und Konsolidierung, der hat trotz eines protektiven Tidalvolumens sehr viel ventrale Überblähung. Und das führt zu Schädigung, auch wenn man lungenprotektiv beatmet. Das ist also sehr vom Ausmaß der Lungenschädigung, der vorbestehenden Lungenschädigung abhängig und vor allen Dingen vom ventilierbaren Volumen. Deswegen ist das Tidalvolumen nicht für jeden Patienten gleich protektiv. Je mehr die Lunge geschädigt ist und je kleiner das ventilierbare Volumen, also die FRC ist, umso kleiner muss das Tidalvolumen sein. In dieser Untersuchung hat man gesehen, dass die Patienten mit ARDS ein sehr unterschiedliches Potenzial haben für Rekrutierung. Das heißt also, manche Patienten mit so einer fokalen Konsolidierung, die gehen auf einen hohen Piep nicht auf, wie hier. Dieser Patient mit einer eher diffusen Schädigung im Rahmen eines ADS, der rekrutiert sehr viel Volumen, Lungenvolumen, auf hohen Druck. Der hat ein großes Potenzial für Rekrutierung. Und dieses Gewebe, was hier rekrutierbar ist und beim Atemzug auf- und zugeht, Das setzt Schädigungen frei und auch hier ventral, haben wir eben gesehen, wird inspiratorisch überdehnt. Und man hat gesehen, dass wenn man diesen Patienten oder diese Patienten generell mit diesem hohen Potenzial für Rekrutierung haben, per se erstmal das schlechtere Outcome mit einer höheren Letalität. Wenn man aber durch Rekrutierungsmaßnahmen diesen Zustand verhindert und als expiratorischen Zustand eher das erreicht, dann kommt es nicht mehr zu einem so ausgeprägten Tidal Recruitment und dann verbessert man diesen Patienten mit einem hohen PEEP die Überlebensprognose. Gut, das sehen wir hier. Niedriges Potenzial, geringe Mortalität, hohes Potenzial, hohe Mortalität. Wenn man es durch PEEP und Rekrutierung aufdehnt und die FRC vergrößert, das ventilierbare Volumen nimmt die inspiratorische Überdehnung ab und das Tidal Recruitment, und damit haben wir die beiden Mechanismen, die wir als schädigend ansehen, vermindert. Kurz dazu die elektrische Impedanztomographie. Das ist ein nicht invasives Verfahren, wo man mit so einem Elektronengürtel praktisch die Änderungen der regionalen Wechselstromwiderstände im Lungengewebe in Echtzeit visualisiert. Kommt so ein Bild bei raus. Es ist also regionale Ventilationsverteilung. Passend dazu das CT-Bild. Man sieht hier hinten keine Ventilation, Pleuraguss, Atelektase. Das hier, das sind jetzt Analysen aus unserer Gruppe. Da haben wir nicht die regionale Verteilung der Ventilation untersucht, sondern wir haben die zeitliche Kinetik der regionalen Ventilation angeschaut. Das heißt also, die roten Areale, die gehen während einer Inspiration später langsamer auf, werden später belüftet, rekrutieren. Die blauen werden früh inspiratorisch schon belüftet und am Ende der Inspiration überdehnt. Man sieht also, dieser Bereich hier, der ist sehr anfällig für tidale Rekrutierung, der ist hier rot. Wenn man das jetzt mal im Tierversuch anwendet, diese Methode, um einen PEEP zu titrieren, sodass die Inhomogenität, diese zeitliche Inhomogenität vermindert wird, und das vergleicht mit einer ADS-Net-Tabelle, dann sieht man hier bei PEEP 10 nach ADS-Net kleines ventilierbares Volumen, die sind beide mit 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht beatmet worden, also das Schwein in beiden Einstellungen. Das sind SPECT-Untersuchungen, je weißer, desto mehr regionale Ventilation, also derekrutierte Lunge, niedriger PEEP, regionale Überblähung und hier hinten Schandperfusion. Wenn man jetzt hingeht und das Ganze mittels EIT so optimiert, dass wir minimale tidale Rekrutierung haben, denn das können wir über diese Delay-Karten messen, dann sieht man, die Lunge ist rekrutiert, die Ventilation ist homogen, der Schand ist weg. Was bleibt, ist etwas statische Überdehnung, die aber vermutlich nicht so schädigend ist wie diese dynamische Überdehnung. Also in Zukunft wird es vermutlich Methoden geben, mit denen wir bettseitig diese schädigenden Mechanismen, die die Inflammation auslösen, behandeln können. Die beatmungsassoziierte Pneumonie ist prinzipiell erstmal etwas, was gar nichts mit der beatmungsassoziierten Lungenschädigung zu tun hat, sondern es ist eine Infektion, eine absteigende Infektion der Lunge, eine Sonderform der nosokomialen Pneumonie, die ja definitionsgemäß frühestens nach 2 Tagen Krankenhausaufenthalt auftritt. Und von diesen Patienten spricht man dann, oder bei diesen Patienten spricht man dann von einer beatmungsassoziierten Pneumonie, wenn die Pneumonie, die nosokomiale Pneumonie, mehr als 24 Stunden nach Beginn der maschinellen Beatmung auftritt. Und das ist am häufigsten in den ersten 7 bis 10 Tagen. Kriterien zur Diagnose sind in der Regel klinischer Art, also Fieber, labortechnisch Leukozytose, eitriges Sekret, ein Erregernachweis und radiologische Infiltrate. Wenn man jetzt die Inzidenz untersucht, dann sieht man, dass es sehr abhängig von der Art der Intensivstation, also abhängig vom Patientenklientel, trifft vor allen Dingen eher auf chirurgische, thoraxchirurgische, neurochirurgische Patienten zu, weniger auf die internistischen. Und die Erreger, die man findet, das sind andere als die, die wir bei der ambulant erworbenen Pneumonie finden. Da wären es ja eher Pneumokokken, Haemophilus. Hier sind es eben Staph aureus, entweder methicillinresistent oder sensibel und vor allen Dingen diverse gramnegative Bakterien, die ein besonders hohes Risiko für die Entwicklung von Multiresistenzen haben. Wir sehen hier die Inzidenz in dieser Untersuchung auch gehäuft bei den chirurgischen Patienten, vor allen Dingen bei den mittelkrank bis kranken Patienten, tritt so etwas auf. Und die Mortalität ist gesteigert bei diesen Patienten mit einer beatmungsassoziierten Pneumonie. Warum? Weil diese Patienten länger auf der Intensivstation liegen. Also es ist nicht die Pneumonie an sich, die diese Patienten umbringt. Die sterben nicht an der Pneumonie, sondern die sterben, wie diese Analysen ergeben haben, an den Komplikationen, die sich aus der verlängerten Intensivliegedauer ergeben. Um die Diagnose der Beatmungspneumonie ein bisschen einfacher zu machen, wurde dieser Clinical Pulmonary Infection Score entwickelt. Man gibt also verschiedene Punkte, je nachdem, ob man Fieber oder Hypothermie hat, je nachdem, wie stark die Leukozyten angestiegen sind, wie viel Trachealsekret es gibt, ob das eitrig ist, ob das Ganze zu einer Oxygenierungsstörung führt und welche Art von Infiltraten man hat. Und wenn man mehr als 6 Punkte hat, dann hat man vermutlich eine beatmungsassoziierte Pneumonie, so zumindest dieser CPIS-Score. Wie akkurat ist das? Das haben diese Kollegen hier untersucht. Die haben eine lockere Definition, ja, also Infiltrate im Röntgenbild, und 2 von diesen 3 Kriterien, also entweder Fieber und Leukozytose oder eitriges Sekret, eine eher rigorose, zurückhaltende Definition, wo alle 3 Kriterien erfüllt sein müssen, und ein modifizierter Pulmonary Infection Score, nach diesen 3 Methoden die Patienten klassifiziert und das Ganze verglichen mit pathologischen, histopathologischen Untersuchungen aus Lungenbiopsiaten, findet man dort eine bakterielle Pneumonie bei diesen Patienten. Was kommt raus? Wenn man also diese lockere Definition nimmt oder den Pulmonary Infection Score, dann hat man eine schlechte Sensitivität und eine schlechte Spezifität. Wenn man sagt, es müssen alle Kriterien erfüllt sein, also Fieber, Leukozytose, Infiltrate und eitriges Sekret, hat man eine sehr hohe Spezifität, aber man verpasst die meisten Patienten, die eben eines dieser Kriterien nicht erfüllen. Und wichtig ist, sobald man sagt, wir wollen einen positiven Kulturnachweis, dann hat man eine Sensitivität, die praktisch null ist. Ja, also wenn man die Patienten erst dann behandelt, wenn sie alle klinischen, laborchemischen und mikrobiologischen Bilder zeigen, und das sehen wir eben nicht in den ersten Tagen, dann verpassen wir die meisten Patienten. Daraufhin hat die CDC eine neue Definition erstellt. Ich hoffe, Sie versuchen das nicht zu lesen. Wenn man davon ausgeht, ein Patient hat sich über 2 Tage stabilisiert, was Piep- und Sauerstoffbedarf angeht, und es kommt dann zu einer erneuten Verschlechterung mit einem gesteigerten Piep- oder einem gesteigerten Sauerstoffbedarf, dann spricht man von Ventilator-Associated Conditions. Wenn dann Fieber oder Leukozytose und eine neue Antibiose für mehr als 4 Tage dazukommt, ist es infektassoziiert. Und wenn man dann auch noch einen qualitativen Erregernachweis führt, hat man vielleicht eine Pneumonie. Und ein quantitativer Erregernachweis, wahrscheinlich eine Pneumonie. Damit fühlen wir uns jetzt alle sehr viel wohler mit dieser Definition. In Wirklichkeit ist es so, wenn man das vergleicht, dann sieht man die Schnittmenge von denen, die all diese Kriterien erfüllen und in der Tat eine Beatmungspneumonie haben, die ist sehr gering. Also auch damit verpasst man die Patienten. In dieser Untersuchung hat man dann auch viele Patienten, über 1000 Patienten angeschaut. 5% etwa hatten eine solche beatmungsassoziierte Condition, also die waren irgendwie respiratorisch schlecht unter Beatmung. Die Hälfte von denen, hat man gesagt, haben irgendwas Infektassoziiertes, und die andere Hälfte hat was nicht Infektassoziiertes. Eine Atelektase, ein Lungenödem, ein ADS aus nicht pneumonischer Ursache. Und diese Patienten haben die größte Letalität. Das heißt also, diese neue CDC-Einteilung hilft zwar, die schwer kranken Patienten, die vermutlich sterben werden, zu identifizieren, hilft aber nicht, die Diagnose der Beatmungspneumonie zu sichern. Wie ist es mit Procalcitonin? Können wir das nutzen, um frühzeitig die Patienten zu selektieren, die wir antibiotisch behandeln müssen? In dieser Untersuchung hat man 500 Patienten aufgeteilt, und die, die ein PCT größer 1 hatten, die hat man sofort antibiotisch behandelt, die anderen nach klinischen, rein klinischen Kriterien. Und es kommt raus, wichtig ist, es waren überwiegend respiratorische Infektionen, also kann man durchaus für die Beatmungspneumonie zu Rate ziehen. Die Patienten hatten überwiegend klinische Zeichen einer Infektion. Und in den beiden Gruppen mit oder ohne Procalcitonin als Entscheidungskriterium war die Beatmungsdauer, die Beatmungsdauer vergleichbar, absolut vergleichbar und auch die Sterblichkeit. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, ist das mit dem PCT zumindest nicht schlechter, können wir Antibiotika einsparen, wenn wir dann drauf verzichten, wenn das PCT nicht erhöht ist. Aber man sieht hier, es gibt keinen Effekt für die Einsparung von Antibiose. Also das PCT zur Initiierung einer antibiotischen Therapie der Beatmungspneumonie hilft nicht weiter, wohl aber zur Beendigung. Die Daten sind relativ eindeutig. Man kann sich gut darauf verlassen, dass wenn das PCT unter 0,5 fällt oder auf weniger als 10% des Maximums, dass man dann die Antibiose beenden kann und damit macht man nicht mehr Letalität und spart ein Viertel bis ein Drittel Antibiosen und damit nicht nur Geld und Ressourcen, sondern auch die Gefahr für multiresistente Erregeranzüchtungen. Wie ist es mit früh versus spät? Unterscheiden sich da die Erreger? Hat das irgendeinen Impact auf das Überleben, ob die Patienten jetzt nach 5 oder nach 10 Tagen eine Beatmungspneumonie entwickelt haben? Können Sie es vorstellen? Nein, hat es nicht. Die häufigsten Erreger sind die gleichen. Staph aureus, Pseudomonaden, Klebsiellen, E. coli. Und auch was die Letalität angeht, gibt es keinen Unterschied. Was wir also brauchen, sind Methoden, die schnell funktionieren und zuverlässig sind und uns ganz klar sagen, der Patient hat eine Pneumonie und nicht nur einen beatmungsassoziierten Lungenschaden. Und dazu gibt es zum Beispiel neue Verfahren wie die automatisierte Mikroskopie. Da legt man hier eine Spannung an auf so einem Film, deswegen werden die Bakterien praktisch am Glasboden dieser Platte elektrostatisch gehalten und man gibt verschiedene Wachstumsmedien und antibiotische Inhibitoren hinzu und man sieht also hier nach 3 Stunden Wachstumskontrolle hier für Klebsiellen. Die sind gewachsen nach 3 Stunden. Diese hier im antibiotischen Milieu, Ertapenem, die sind auch gewachsen. Das sind also Klebsiellen mit einer Ertapenem-Resistenz. Hier wieder die Kontrolle. Dieser Stamm nicht gewachsen. Das sind also Ertapenem-sensible Klebsiellen. Das heißt also, mit dieser Methode ist es möglich, frühzeitig und schnell einen ersten Überblick zu kriegen, gibt es Bakterien, wachsen die und sind die mit gewissen Antibiotika hemmbar oder nicht. Auch ganz nett, wenn man das Kondensat des beatmeten Patienten sammelt, in so einem Filter, und dann einer PCR unterzieht, dann sieht man, dass man für die üblichen Verdächtigen eine sehr hohe Sensitivität und eine perfekte Spezifität bekommt. Das heißt also, man kann aus dem Kondensat der Atemluft schnell mittels PCR nachweisen, da gibt es möglicherweise pneumonieerregende Bakterien. Und das Ganze ist auch quantitativ sehr zuverlässig, stimmt also mit den koloniebildenden Einheiten in den herkömmlichen Kulturmedien überein. Die Krönung sozusagen der nicht-invasiven Echtzeitmessung der Pneumonie ist sowas hier. Man analysiert die Ausatemluft und zwar auf Kohlenwasserstoffe, diverse, die spezifisch sind für die Stoffwechselaktivität von verschiedenen Bakterien. Ja, und man sieht, je nachdem, welche Substanz man da analysiert, kann man sagen, es ist ein Staph aureus, es ist ein E. coli, Klebsielle, Pseudomonas oder habe ich vergessen, was das heißt. Wenn man das Ganze kombiniert mit der klinischen Situation, sozusagen einen metabolischen Fingerabdruck in der Expirationsluft analysiert, bei einem Patienten, der klinisch verdächtig ist, dann sieht man, dass man eine sehr gute Vorhersagewahrscheinlichkeit bekommt. Also diese Rockkurve, wenn die an dieser Linie hoch und hier rüber gehen würde, dann wäre es perfekt. Hohe Spezifität, hohe Sensitivität. Das hier ist, kann man sich sparen, weil es sagt nichts aus. Und diese Kurve hier mit dieser Kombination aus Klinik, also Pulmonary Infection Score und diese E-Nose, die den metabolischen Fingerabdruck detektiert, die ist sehr zuverlässig, um frühzeitig zu sagen, da gibt es eine bakterielle Besiedlung. Und nicht nur das, man kann mit dem Stoffwechsel-Output der Bakterien dann auch unterscheiden, ist das nur eine Kontamination oder ist das eine infiltrative Zellvermehrung, denn dann ändert sich der Stoffwechsel der Bakterien. Man kann also sehen, die Pseudomonade, die da gerade wächst, tut nichts, also spart man sich die Antibiose oder sie wächst invasiv, macht infiltratives Wachstum, deswegen muss man sie antibiotisch therapieren. Und das dauert alles nicht lange. Das sind alles Methoden, die noch in der Erprobung sind, in der Entwicklung, aber in wenigen Jahren werden wir das zur Verfügung haben. Also, wenn ich zusammenfasse, Beatmungsinflammation entsteht durch Baro- und Volotrauma, durch Atelektstrauma und Biotrauma, aufgrund einer mechanischen Gewebeschädigung und einer Bakterientranslokation. Das ist ein lokales Phänomen, was sich aber systemisch auswirkt. Und was wir brauchen, ist eine individualisierte Beatmungsoptimierung mit nicht-invasiven Methoden, zum Beispiel einer Kombination aus Impedanztomographie und FRC-Messung. Auch diese Methoden sind in der Entwicklung und erreichen Marktreife. Das wird in einigen Jahren zur Verfügung stehen für die breite Anwendung. Die Beatmungspneumonie zeigt immer noch eine hohe Inzidenz. Die Sterblichkeit, die damit einhergeht, kommt durch die verlängerte Intensivaufenthaltsdauer und die entsprechenden Komplikationen. Die Diagnosestellung ist schwierig, klinisch, laborchemisch und anhand des Röntgenthorax. Scores und die neue CDC-Definition, die helfen dabei nicht wirklich weiter. PCT ist nicht geeignet, um die antibiotische Therapie zu initiieren, wohl um sie zu beenden. Und die neuen Methoden der Erregeridentifikation und der Unterscheidung, ob es sich um eine Kolonisation oder eine Infektion handelt, die sind auf dem Weg und stehen uns hoffentlich bald zur Verfügung, sodass wir in ein paar Jahren einen Patienten haben, vielleicht, wenn man sich das so als Vision vorstellt, bei dem wir mittels FRC-Messung und EIT die beatmungsassoziierte Schädigung der Lunge minimieren können und gleichzeitig einfach an der Ausatemluft erkennen, wenn der Patient von einer Kolonisation in eine pulmonale Infektion übergeht und welche Art von Antibiose er braucht. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit.